Ich versuche jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, wo wir eigentlich waren. Gestern sollte es um Ökonomien gehen und am Ende hatte man das Gefühl, es geht eigentlich um Open Data und so die Strukturen, sagen, die man braucht, um Offenheit zu generieren. Und heute haben wir über Open Data geredet und das zeichnet sich schon ab, dass wir irgendwie zu dem Thema des morgigen Tages kommen, nämlich sozusagen diesem Verhältnis von De-Skilling und Enablement und sagen, zu den Strukturen, die wir eigentlich brauchen, um mit Offenheit umzugehen. Das war so auch ein bisschen der rote Faden, der sich heute durchgezogen hat, nachdem wir anfangs was über Open Data gehört haben, dann sozusagen an einem Beispiel von Offenheit gesehen haben, dass sozusagen Strukturen, Institutionen, Praxen braucht, damit sozusagen einerseits der Begriff der Offenheit sinnvoll besetzt wird. Also wir tendieren gerade hier dazu, diesen Begriff sehr positiv zu besetzen, anstatt uns aber dessen klar zu sein, damit das funktioniert, wir gewisse Strukturen benötigen. Und andererseits, dass sagen, Offenheit auch eine andere Komponente hat, die viel kritischer zu sehen ist. Ein bisschen hat sich das dann abgezeichnet im letzten Vortrag, dass so, ich vereinfache jetzt ein bisschen so ein Gegensatz gekommen ist von Diskursivität und Materialität, dass die Frage war, wie gut sagen, diese gesamte Offenheit, die wir da haben. Da geht es bei Open Data sehr oft auch darum, dass einfach Daten offen gemacht werden, Wissen offen gemacht werden, offen zugänglich wird. Und wie kann man das analysieren mit bestimmten Theorien, zu sagen, das ist was Generatives dahinter, wenn wir Wissen so offen zugänglich machen, das macht er das mit diesen Praxen, aber gleichzeitig sagen, wie wir diese Offenheit verhandelt, wo wir sagen, auch wieder auf diese sagen, Verantwortlichkeit zurückgeworfen werden und auf die Standards dessen, die Praxen, mit denen wir Offenheit überhaupt herstellen. Und dann sind wir in eine große Debatte gekommen, ein bisschen dessen zeigen, wie sich Materialität unter diesen Bedingungen von solchen Praxen überhaupt Geltung verschaffen kann. Das so als kleine Nacherzählung. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass ihr euch in der Pause jetzt schon wieder geeinigt habt. Ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen zurückspulen. Nach dieser etwas langen Zusammenfassung, möchtest du sie etwas sagen oder zeigen? Das ist schön. Jetzt überlege ich nur gerade, wer macht das Eröffnungsstatement, um an diese Diskussion anzuschließen?
Lass mich das versuchen. Ich versuche es mal und knüpfe an eine Bemerkung, die du in der ersten Diskussion gemacht hast, über den ersten Beitrag von der Frau Landler, nämlich, dass es ja wichtig ist, dass man über bestimmte vorhandene Daten verschiedene Betrachtungsweisen drüberlegen kann und dass über diese drübergelegten Betrachtungsweisen was Neues herauskommt. Das war ein ganz entscheidender Punkt und den verbinde ich jetzt mit dem, was ihr gemacht habt, in meiner Interpretation, nämlich ihr habt über die freie Softwareproduktion einen analytischen Rahmen drüber gelegt. Ja. Jetzt ist es ein bisschen meine professionelle Deformiertheit, dass ich skeptisch bin, wenn man analytische Rahmen über irgendwas legt, was selbst schon interessant ist, aber das klammere ich jetzt mal ein. Aber die Frage, die ich sozusagen an euch jetzt stellen würde im Anschluss daran, ist, welche Kriterien würdet ihr selber ansprechen dafür, dass das nicht everything goes ist? Weil das Drüberlegen von verschiedenen Betrachtungsalternativen könnte sich ja ziemlich schrankenlos fortsetzen. Ja? Und es ist ganz klar, dass wir alle Spaß haben, auch daran, uns da reinzulassen in eine solche Überlagerung und dass das ein Teil der Kreativität ist. Ja? Ich bin an dem Podium sozusagen, nehme ich mir mal die Position raus, auch darauf aufmerksam zu machen, dass da auch ein Verlust drinnen sein kann und die Stelle zumindest in Frage zu stellen, in der es da eine Spannung gibt, in der das kein Unfug wird, in der und so fort und so weiter.
Soll ich, oder? Also der Perspektivenkontrolleur. Also, ich bin eben total froh, dass jemand von der School of Data hier ist, weil wir glauben natürlich, oder wir wollten sicher nicht mit unserem Vortrag sagen, dass sowieso immer überall anything goes und so weiter irgendwie funktioniert. Und schon gar nicht, weil wir versucht haben, nochmal das Wort frei hier auch stark zu machen, auch gegen das Wort open und eigentlich ja darüber diskutieren wollten, was auch die bisschen negativeren Effekte von open sein können. Aber egal, das ist uns nicht so ganz gelungen anscheinend, aber macht nichts. Ich würde sagen, dass eine Perspektive aus dem, was wir hier mit unserem Rahmenprogramm versucht haben darzustellen, ist durchaus, dass man Orte und Institutionen in den Blick nehmen muss, die im Zusammenhang mit einer Entwicklung wie Open Data geschaffen werden oder zu schaffen sind oder nicht existieren oder so. Ja? Also das ist zum Beispiel eine dieser Normen, die wir von Longino gerne übernehmen, die uns hilft, einen gewissen Blick zu setzen in eine Richtung. Und ich habe auch schon vorher heute einmal gesagt, dass ich es sehr wichtig finde, dass man im Zusammenhang mit Open Data auch immer gleich darüber spricht, was man denn wie damit machen kann und wie man denn überhaupt damit umgehen lernen soll. Ja? Und ich kannte eben jetzt die Initiative bis vor der Konferenz hier nicht, die ihr da gesetzt habt, und finde das eben total spannend, dass es so etwas gibt wie eine School of Data, und wo es darum geht, zum Beispiel Journalistinnen, soweit ich das verstanden habe, jetzt als eine Gruppe, oder auch Administrationsmenschen, also in der Verwaltung oder so, beizubringen, nicht nur, wie können Sie Google Maps mit Daten produzieren, die leibend ausschauen, sondern was steckt dahinter, wie viele Perspektiven sind möglich, was kann ich mit diesen Daten überhaupt anstellen, was wurde in diese Daten überhaupt alles schon reingesteckt an Politik in ihrer Erschaffung. Ja? Soweit mein Statement als ein Beispiel, was man aus der Perspektive von Longino mitnehmen kann, um sich zum Beispiel Orte und Institutionen anzuschauen. Möchtest du da noch was dazu sagen?
Vielleicht nur höchstens ganz kurz. Also sozusagen, das Ding ist, das, was du sagst mit der Brille, ich meine, häufig, wenn man sich Dinge, Phänomene in der Welt anschaut, hat man ja immer irgendeine Brille, mittels derer man Dinge betrachtet. Wir haben, was ich denke, nicht den Fehler, sondern sozusagen, es war das Ziel, eine bestimmte Brille explizit zu machen und zu sagen, was kann man mit dieser Brille erkennen, was man vielleicht mit einer anderen Brille nicht erkennen kann. Natürlich hätte man sagen können, also sozusagen, man guckt sich das über Systemtheorie an oder über Foucault oder vielleicht hat Platon eh schon alles gesagt. Also sozusagen, es ist ja die Frage, welche Brille verwendet man und was wird damit sichtbar? Ja? Und sozusagen, und wir haben halt gesagt, verschiedene. Und das, was Katja sagte, war eine Sache, die vielleicht nützlich sein kann. Das waren diese Normen. Aber was anderes war zum Beispiel, wenn jemand wie Karen Barrett darauf verweist, dass mittels dass Wissenspraktiken auch Dinge herstellen, zum Beispiel. Ja? Das ist etwas, was einen Blick darauf wird. Und wenn man das verschränkt mit der Frage der Macht, also zum Beispiel, was sind die Effekte, wenn ich Daten in einer bestimmten Art und Weise aufbereite und damit eine bestimmte Prozessierung ermögliche? Und dass diese Prozessierung von Daten geschieht dann, hat die gegebenenfalls irgendwelche Effekte. Und es geht darum, ob diese Brille, die sozusagen auch in Blick nimmt, wie Wissen und Handeln und Tun zusammenhängt, uns was sagen kann im Bereich, im Kontext von Open Data. Und das glaube ich sehr wohl. Ja. Und vielleicht auch noch als Verweis, ein Bereich, in dem ich das demnächst auch mit tun werde, nächstes Jahr gibt es ein neues Journal, das heißt Big Data and Society, Critical Interdisciplinary Inquiries, sozusagen bin ich mit im Editorial Board, und da wird es genau um diese Fragen gehen, was sind Datenpraktiken, ja, sozusagen welche Arten von Daten, welche Praktiken gibt es und welche politischen, welche ethischen, welche sozialen, welche ökonomischen Implikationen hat das. Ja? Und da war die Idee nur, dass die feministische Theorie eine Möglichkeit ist, bestimmte Phänomene in den Blick zu bekommen. Nicht die einzige, nicht, ne, sozusagen, aber eine, die sehr, sehr gut bestimmte Problematiken in den Griff bekommt. Das wäre vielleicht so.
Kurz anschließend, das war eine sehr nette Einführung von dir, danke. Also um nur anzuschließen, ist, wir stehen genau vor dem Problem. Ja? Und ich glaube, das ist auch der Verwaltung bewusst. Ja? Also bis jetzt war die Praxis, wenn sie Daten hergegeben haben, hat man ein schönes Excel-Sheet bekommen, also wenn es überhaupt Excel war, oder manchmal auch nur die Rohdaten und man hat das erst formatieren müssen und so weiter. Aber ich glaube, und das ist auch mein Ansatz in der School of Data, ist, du hast das Brille genannt oder Filter oder Interpretation der Daten. Ja? Und uns geht es sehr stark, wie visualisiere ich das überhaupt? Wie mache ich das verständlich? Wie stelle ich Zusammenhänge her, die jetzt aus den reinen Zahlen nicht erkennbar sind? Ja? Und da ist es, das ist die Brille, der Filter, was auch immer, die Gewichtung, wenn man so möchte. Und genau vor dem Problem stehen wir. Wir haben uns zwar jetzt erst gegründet und wir sind gerade in der Diskussion und versuchen, ein Programm auf die Beine zu stellen, die der Verwaltung vor allen Dingen und den Journalisten zeigt, dass man mit Daten was anderes machen kann, außer Balken, Würfel oder eine App. Ja, also wir haben es intern genannt, Beyond the App quasi. Es muss nicht alles gleich eine App werden. Ne? Und aber ich glaube, das Wichtige in dem Zusammenhang ist, dass man überhaupt eine Perspektive in ihnen eröffnet. Vielleicht haben wir nicht die perfekte Lösung, wie man Daten darstellt oder interpretiert, aber dass man zeigt einfach einen Weg, die Verwaltung gehen kann oder gehen sollte. Und dann haben wir eigentlich viel erreicht. Ja. Jetzt, es ist interessant, dass sich da im Research sehr viel tut und wir müssen uns da sicher auch noch vernetzen am Meer, um auch diese Tendenzen auch einzubeziehen, das ist keine Frage. Aber wir sind offen, also das ist auch unser Anliegen, offen in dem Sinn, dass man auch verschiedene Schnittstellen herstellt.
Also ich hatte gerade den Eindruck, dass es so ein bisschen die Brücke schlägt, weil was sagen im ersten Vortrag heute ja auch klar geworden ist, wenn wir Googles ganze wunderbare Tools verwenden, um Daten zu visualisieren, ist das mit der Visualisierung dieser Daten natürlich eine Interpretation vorgegeben wird oder wir zumindest sehr stark auf eine hingewiesen werden. Und das scheint mir sehr mit so eurem Ansatz, also Katja, Judith, zusammen zu hängen, dass es eine gewisse Accountability dessen braucht, welches Interpretationsschema hier entwickelt wird.
Eine Kompetenz auch dafür.
Also ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel von unserer Position einen Blog in einem Kurs bei euch wünschen würde, den würde ich irgendwie von mir aus Interpretationskompetenz oder so nennen. Und der müsste darum gehen, dass man sich zum Beispiel verschiedene Visualisierungstechniken auf einen gleichen Datensatz nebeneinander anschaut und einmal ausformulieren lässt in der Diskussion mit den Teilnehmerinnen, was passiert da eigentlich und was impliziert das? Also, dass sie nicht nur lernen, jö, schön, das ist aber bunt oder so, sondern dass sie auch lernen, was impliziert welcher Blickwinkel und was kommt da ganz ein Schwall von Kulturtechnik und Tradition irgendwie mit, der uns überhaupt etwas schnell erkennen und sehen lässt, weil wir schon gewisse Formen sehr gewöhnt sind zum Beispiel. Ja? Also Landkarten zum Beispiel machen mit uns etwas Bestimmtes, Kurven machen mit uns etwas Bestimmtes und so weiter.
Also der erste Ansatz überhaupt, die Geschichten, die Neurath hat in den 30er Jahren formuliert hat, was heißt das heute? Ich meine, wahrscheinlich geht es nicht nur darum, also Neurath hat diese Isometrie Isotype eingeführt, wo es darum ging, Größenverhältnisse, Mengenverhältnisse in Proportion zum realen Leben zu stellen, also viele Menschen quasi oder kleine Menschen, große Menschen, viele Autos, wenig Autos. Das war damals ja Revolution eigentlich. Und was heißt das heute mit unseren überhaupt bildgebenden Möglichkeiten, die endlos sind? Ja? Also natürlich, man kann alles machen, ja? Aber es ist sinnvoll. Ein zweites Projekt, das wir auch noch machen nebenbei, ist Open Design, wo ein ähnlicher Aspekt da ist, wie können Leute überhaupt zusammenarbeiten, kreative Menschen zusammenarbeiten auf einer sehr einfachen Ebene, ohne da einen Anwalt zwischenzuschalten. Und was wir festgestellt haben, wir haben auch einen Contest gemacht, eingeladen Leute, Dinge zu veröffentlichen, die dann anderen Leute nachbauen können, also Produkte. Und das Problem von der Offenheit, also um ein bisschen auf euch von vorher einzuholen, das Problem, das wir gesehen haben, ist, nur wenn ich was publiziere und das schön ausschaut, ist es noch lange nicht offen, weil niemand das versteht, wie das gemacht ist. Es ist keine Genese, keine Entwicklung, also keine Schritte sind drinnen. Also ihr müsst einen unheimlichen Aufwand produzieren, um das nachzuvollziehen, was hat der gemeint damit, wie hat er das angedacht, welche Materialien hat er verwendet. Und da sehen wir halt, dass es in der ganzen Diskussion, also bei Linux genauso das Problem der Dokumentation. Wie mache ich was, wann und wo? Und wenn ich das nicht dokumentiere, ist das sinnlos, ist eigentlich nicht offen, sondern ist eigentlich geschlossen nur mit dem Pseudo. Mit der Frequenz des Offenen. Ja. Und das ist unser Anliegen auch, also wenn wir so mit anderen Designern, Gestaltern reden, wenn sie offen sind, dann müssen sie wirklich offen sein. Es geht jetzt nicht darum, dass jedes Programm offen ist, das sie verwenden. Es muss nicht jetzt sozusagen kein Photoshop sein, sondern dass sie auch dokumentieren, wie sie überhaupt dazu gekommen sind und welche Ressourcen sie verwendet haben dafür. Und das ist beim Daten, also Open Data, das Gleiche. Ja. Ich kann zwar die Rohdaten immer publizieren, aber wie ich dann zu meinem Ergebnis komme, das ist ja viel interessanter. Ja. Das interessiert mich zumindest mehr als nur die Rohdaten.
Also bei Software erschließt sich mir, erschließt sich mir das, dass ich, ich will was erreichen und dokumentiere es irgendwie, wie ich dann dahin komme, dass ich dann anfange, oder? Und wie ist das bei Design? Das ist ja irgendwie auch ein fließender Prozess, oder man kann nicht alles benennen. Also wie meinst du das?
Also das Einfachste ist, wenn wir jetzt einen Stuhl hernehmen, kann ich einen Schnittplan veröffentlichen, der mir ermöglicht, woanders hinzugehen, die Teile schneiden zu lassen. Und dann muss ich natürlich noch erklären, nicht nur wie das geschnitten wird, sondern auch wie das zusammengesetzt wird. Welche Materialien ich verwende, welche Technik ich verwende, um das dann schön glatt zu machen. Die Ideenentwicklung, die kann man im Klo haben, im Bad haben, genau, wenn man spazieren geht. Nein, das ist natürlich was Originäres. Da hat jeder seine eigene Technik. Aber es geht darum um die Fertigung. Also wie ich sozusagen von der Idee zum fertigen Produkt komme. Also bei den Daten, also die Daten liegen also
das,
da. Sondern
das ist ein Design eigentlich schon die Arbeit, ne?
Ja, es ist 90% der Arbeit. Also
das Bauen ist dann, macht dann...
Naja, 10% ist die Idee und 90% ist Blut, Schweiß und Tränen. Also das sagt jeder. Also das ist eigentlich der wirkliche Designprozess, nicht die Idee. Die Idee ist schnell, wird schnell werden.
Ich würde da gerne noch was anmerken aus dem Open Science Bereich, weil das ist zum Beispiel sehr problematisch, weil man, also was weiß ich, also zum Beispiel Thema Wirkstoffentwicklung für Malaria, ja, als ein Beispiel. Ja. Jetzt gibt es da ein ganz großes Projekt, das in Australien lanciert wurde, das größte Open Science Projekt, das bis jetzt da war, um sozusagen offene Wirkstoffe für, also gegen Malaria zu entwickeln. Und jetzt ist es aber so, dass die Problematik die ist, dass man so, das wird Lab Notebooks genannt, also das ist auch so, dass Leute, die viel mit Reagenzgläsern und chemikalischen Stoffen und biologischen kleinen Hautfetzen und was auch immer arbeiten, gewisse Techniken lernen in ihrem Studium, wie sie in einem Labor festhalten, gewisse Handgriffe und Mischungsverhältnisse und was auch immer, die überhaupt nie publiziert werden oder nachher auch eben dadurch offen gemacht werden können, weil es diesen Trial-and-Error-Prozess sehr stark dokumentiert. Das heißt, es geht im Ganzen in der Open-Science-Debatte heute sehr stark darum, ob man auch das Scheitern offen macht, ja? Weil eben ganz viele Prozesse im Labor eben diese Errors produzieren und weil das wahnsinnig aufschlussreich ist für Kollegen, Kolleginnen, wenn sie nicht dann auch durch alle Scheiterprozesse durchgehen, bis sie etwas gewinnen. Jetzt ist aber die Problematik, wie macht man solche Lab-Notebooks oder wie standardisiert man solche Lab-Notebooks, dass sie einerseits die Kreativität festhalten, die da passiert, aber andererseits nicht die Kritzelei mit der Chef ist ein Trottel oder so beinhalten, weil das steht da natürlich auch normalerweise immer alles drinnen. Ja? Und das gehört natürlich auch zu so einem Prozess dazu. Ja? Das ist eine der Dinge. Und die große Diskussion darum ist, wie viel Scheitern gibt man zu? Also wie kann man sich aussetzen in einer Community mit Scheiterrucksack?
Die Open Science Debatte war eigentlich die, wo ich vorhin auch genau angeschlossen hätte, und zwar jetzt aber noch in einem anderen Hinblick, und zwar also ähnliche Richtung. Es ist ja nicht nur diese Lab Notebooks, die relevant sind, sondern die reinen Daten, die Messergebnisse, und gerade das mit der Medizinbereich ist natürlich total spannend, weil, und da kommen wir wieder jetzt eher Richtung, da bringen wir den Querschlag zu Open Access, in dem Moment, wo sozusagen der Publikationsmarkt ja signifikante Ergebnisse bevorzugt, gibt es auch ein Bias in der Anzahl der Studien, die meinetwegen signifikante, also sozusagen, wenn ich was einreiche bei einem Journal, dann habe ich höhere Chancen jetzt in den Wissenschaften, dass dieser Artikel akzeptiert wird, wenn ich ein signifikantes Ergebnis habe. Dadurch gibt es eine systematische Verzerrung von signifikanten Ergebnissen, die publiziert sind. Und in dem Moment, wo ich Meta-Analysen mache, meinetwegen über die Wirksamkeit von einem Arzneimittel, habe ich diesen systematischen Bias, aus dem ich, um den ich nicht drum herum komme. Also es geht nicht nur um diese Labornotes, sondern auch um diese, ne, und das ist total schwierig zu fragen, muss es dann sowas geben wie, das ist in die Luft gesprochen, das ist wahrscheinlich auch völliger Unsinn, aber muss es so einen Zwang geben, alle Daten von allen Experimenten sozusagen irgendwo in eine zentrale, es ist jetzt fiktiv, ne? Aber sozusagen gäbe es die Pflicht, jegliches Ergebnis irgendwo reinzuladen, hätte man zumindest adäquatere Meta-Analysen. Und das ist sozusagen, wie gesagt, fiktives Beispiel, aber ein reales Problem. Ja, sozusagen, wie gehe ich damit um? Das ist das eine Problem. Das zweite ist natürlich, und das setzt bei diesem Lab-Notebooks an, in dem Moment, wo ich meine Daten offenlege für mein Experiment, mache ich mich sehr angreifbar. Weil viele Wissenschaftler in vielen Bereichen mit ihren statistischen Kompetenzen auch nicht da stehen, wo sie gerne stehen würden. Ja? Also das ist auch überhaupt nicht zynisch gemeint, sondern einfach rein in Faktum, welche Ausbildung hast du, wie analysierst du die Daten. Und wenn du es offen machst, gibt es immer jemand da draußen, der sich damit besser auskennt. Und du legst damit deine Fehler offen. Ja? Also sozusagen, man macht sich damit auch sehr angreifbar. Und das ist sozusagen, ne, also Transparenz und Offenlegung ist auch immer eine Gefahr. Und das sind einfach spannende Punkte, sich anzuschauen. Es geht da gar nicht um, das ist gut und das ist schlecht und nur so geht's, aber man kann bestimmte Probleme dann besser in den Griff kriegen.
Kurze Frage, ich bin jetzt nicht der klassische Akademiker, aber meine Alma Mater, meine Idee war immer das, dass sozusagen die Ergebnisse, die ich produziere, für jeden nachvollziehbar sein müssen, damit das sozusagen in einer Art Diskurs stattfinden kann. Ich bin kein Naturwissenschaftler, sondern bin also Ökonom in einer Ausbildung. Aber im Prinzip geht es doch darum, dass ich das publiziere und jeder kann es nachvollziehen, wie ich zu diesen Ergebnissen komme. So hat man ja auch nachgewiesen, dass die berühmten Austerity Measures, dass das ein Excel-Sheet war, wo er zwei Spalten vertauscht hat.
Aber und plötzlich erst noch Nachfrage für die Excel-Sheets.
Nein, das stimmt. Ja, aber er hat sie publizieren müssen dann.
Ja. Das ist aber genau der Punkt. Normalerweise gibt es ja nur die Datenanalyse, die in Artikeln drinsteht. Also du kriegst ja nicht die Rohdaten. Wenn jemand ein Experiment macht, dann werden ja nicht die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Und die bräuchtest du aber. Genau deswegen ist das der Verweis jetzt gewesen.
Und die haben vor allem die Methode auch gleich mit hergegeben, mit dem Excel.
Ja, genau.
Ja. Entschuldige.
Du wolltest, oder?
Ja, wenn ihr da jetzt noch weiter reden wollt, unterbreche ich es kurz, aber ich bleibe trotzdem beim Thema und mache jetzt tatsächlich eine epistemologische Meta-Bemerkung. Die beginnt mit dem Hinweis darauf, dass es ein Buch gibt mit einem Titel, der mich sehr fasziniert hat und der direkt hier anwendbar ist. Raw Data is an Oxymoron.
Ja, habe ich auch.
Und das heißt, es gibt keine Rohdaten. Und das hat eine Reihe von interessanten Effekten. Das wäre sozusagen ist meine Vorstellung von, wie Philosophie an der Stelle wie Philosophie in einer solchen Sache hilfreich sein kann und auch wirklich eingreifen kann, weil es gibt in der Philosophie eine jahrhundertelange Diskussion über Sinnesdaten. Und das ganze Problem des Dings an sich, das Problem von Sensualismus, von Empirismus, von Rationalismus hängt daran, dass die Leute eine lange, lange, lange Zeit gesagt haben, da gibt es die rohen Sinnesdaten, die an Menschen herankommen und dann gibt es einen kleinen Apparat, der kleine Apparat verarbeitet diese Sinnesdaten und kommt dann zu interessanten Ergebnissen. Das ist noch immer für viele Leute ein Standard und es ist ein sozusagen unglaubliches Verdienst von Donald Davidson, um den Namen mal zu nennen, dass er gekommen ist und gesagt hat, es gibt keine Sinnesdaten. Das ist das dritte Dogma des Empirismus. Wir müssen von vornherein davon ausgehen, dass es immer schon ein Kombinationsprodukt ist. Wir müssen mittendrin anfangen, was nebenbei ein hegelianisches Motiv ist. Wir müssen mittendrin anfangen, wir können das nicht so auseinandernehmen. Ja? Dafür gibt es sozusagen breite Unterstützung und viel Material für die Philosophie.
das man jetzt anwenden könnte im Zusammenhang mit den sogenannten Rohdaten und den Datenbanken. Und das wäre tatsächlich ein Plädoyer fürs Umdenken. Und das ist deswegen relativ wichtig, weil nämlich die Rede von den Rohdaten dieselben Versuchungen mit sich bringt, wie die Rede von den Sinnesempfindungen. Das ist so scheinbar plausibel. Ja? Schau doch hin, du siehst es doch, da brauchst du nicht mehr, das ist so. Wir können uns über vieles streiten, aber darüber, dass du das jetzt siehst oder spürst, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Und dieselbe Logik passiert mit den Rohdaten. Ich habe es erhoben und jetzt kommen halt meine Brillen drüber. Und die Geschichte mit den Brillen, um das jetzt auch selbstkritisch zu wenden, ja, die Geschichte mit den Brillen ist ausgesprochen riskant, weil es davon ausgeht, dass es sowieso ein Sehvermögen gibt und dann noch die rote, die grüne und die blaue Brille. Ja? Man müsste es anders sehen, man müsste es so sehen, dass ohne Brillen siehst du nichts. Ja? Es gibt nichts, was du nicht ohne Brillen siehst. Und dann ändert sich aber die ganze Argumentationsstrategie und muss irgendwie anders aufgebaut werden.
In dem Sinne ist auch die Linse des Augapfels auch eine Brille. Nein, aber ich meine, wir schließen jetzt, glaube ich, den Kreis zur Matrix, sozusagen zum Code wieder, den man direkt beeinflussen kann, herauslesen kann und verändern kann. Also um das geht es ja eigentlich schlussendlich. Ist die Welt, die wir sehen, die reale Welt oder ist eine Welt dahinter, die aus Zahlen und Daten und Fakten besteht? Aber ich meine, abgesehen jetzt von diesem philosophischen Aspekt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns, zumindest wir haben uns in der Diskussion geeinigt, dass wir natürlich bei aller Offenheit sagen, es muss eine Begrenzung geben. Weil wir müssen es schaffen, sozusagen, wenn man will, sozusagen Standards einzuführen. Und Standards sind ja wieder Begrenzung eigentlich. Aber um miteinander reden zu können, um ein Verständnis von gewissen Längen, Massen, was auch immer zu erreichen, müssen wir trotzdem uns einigen, dass wir halt auf Standards zurückgreifen.
Wenn ich das übersetze, was du jetzt sagst, Rohdaten könnte man das nennen, ohne dass man überhaupt keine Datenbank bekommt. Das heißt, um eine Datenbank zu bekommen, braucht man die Definition von bestimmten Relationen, von bestimmten Zellen. Ja? Da muss man sozusagen sagen, Anzahl, Eigennamen, geografische Location oder sowas ähnliches. Ja. Das sind auf der einen Seite lauter Festlegungen, die schon inhaltlich Vorprägungen enthalten. Gleich und willkürlich sind, das sind sozusagen willkürliche Festlegungen. Gleichzeitig aber sind das Regeln, ohne die wir überhaupt nicht dazu kommen, auch noch eine Brille aufzusetzen. Wir können noch so viele Brillen haben, wenn wir diese Fixierungen nicht haben, können wir nichts damit machen, weil dann geht uns alles durcheinander. Und das sind sozusagen jetzt keine Daten unabhängig von unserer Festlegung, aber die Festlegung findet statt auf einem anderen Level. Die sind sozusagen konstitutiv, also kantianisch ist man geneigt an der Stelle zu sagen, das sind sozusagen konstitutive Daten. Ja? Die sind konstitutiv dafür, dass man überhaupt noch etwas weiter machen kann damit. Und die spielen quasi in einer anderen Liga. Ja? Also da gibt es schon einen Qualitätsunterschied nach der Betrachtung.
Hat nicht der Kittler, apropos, auch mal einen wunderschönen Artikel geschrieben über die Tabelle? Ich erinnere mich vage, dass Kittler mal sowas geschrieben hat, wo er die Rohheit der Tabelle nämlich anspricht, in dem Sinn, dass sie ein Kontinuum zerhackt.
Ja, natürlich. Ja.
Das muss man jetzt nur als kleiner Nebensatz. Mal was aus dem Publikum vielleicht?
Prinzipiell kann ich jeden einladen, also wir haben so ein Kursprogramm entwickelt und also es wird sicher nicht auf der philosophischen Ebene verhandelt bei uns, sondern eher auf der praktischen Ebene, aber es geht genau um diese Ansätze, sozusagen, welche Daten nehmen wir, wie schauen die aus. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, was wir auf jeden Fall machen werden, dass man auch schaut, wie schauen die in verschiedenen Darstellungsformen anders aus und was bedeutet das, wie setze ich sie ein, wie verwende ich sie, wie interpretiere ich die Daten. Also das nehme ich auf jeden Fall mit heute. Danke für den Hinweis. Weil man ist ja immer sozusagen geneigt, dass man sich dann, weil das ein schönes Bild ist, dann auf eines einigt. Aber ich lade jeden ein, sozusagen mitzumachen, und es wird sicher ein spannender Herbst werden. Und wir werden, also ein großer Anliegen von uns ist, dass wir nicht jetzt irgendwelche Computerprogramme verwenden, sondern wir werden auch rausgehen und Daten im öffentlichen Raum darstellen mit sehr einfachen Mitteln und versuchen.
Daten auch erheben?
Naja, das werden wir schauen. Also der erste Zyklus ist das, dass wir überhaupt schauen, welche Daten gibt es, welche Daten sind interessant, welche Daten suchen wir.
Welche könnte man nacherheben?
Vielleicht, ja, vielleicht ist das ein interessanter Punkt.
Würde ich mir auch
nicht. das erste Thema, das wir uns einmal ausgesucht haben in dem ganzen Zyklus, war Bildung, um auch Bildungsbiografien darzustellen.
Das hatten wir heute auch schon im ersten Vortrag. Wurde angesprochen. Na,
muss ich dann gleich mal schauen, wer das war, ja.
Ja, weil das war ein interessanter Punkt.
Entschuldigung. Aber ich lade jeden ein, also das wollte ich eigentlich sagen.
Zuerst,
ja, und dann. Es war so ein bisschen, also zwei Anmerkungen. Das eine ist natürlich genau das, was du sagst, mit diesem, je nachdem, wie man diese Setzungen macht und diese Schnitte in dieses Kontinuum. Das war ja ein Punkt, den wir auch, zugegebenermaßen vielleicht auch nicht rübergebracht haben, aber das war ja genau der Witz, dass je nachdem, wie man diese Entscheidungen trifft und wie man diese Kategorien setzt, bestimmte Effekte hat. Ja. Und das zweite, und das ist schön, dass jetzt das Bildungsthema zum Schluss kam, weil im Grunde genommen, es geht, also was halt total spannend wäre eben nicht nur Bildungsdaten zu erheben und zu visualisieren, sondern Bildungskompetenz in dem Umgang mit diesen Daten und mit diesen Visualisierungen zu stärken. Ja?
Das ist die Aufgabe.
Genau, das wäre halt sozusagen, ich hatte sozusagen die Frage, wie kann man, dass man eben einen Blick dafür bekommt und Kompetenzen entwickelt, wie wird sozusagen, was macht das mit einem, wenn ich das so oder so darstelle? Was macht das mit mir, wenn ich die Datenbank so oder so gestalte? Welche Effekte? Also das sind die Fragen, die wir aufmachen wollten. Ja, sozusagen, wie kann man eine epistemologische, also erkenntnistheoretische Kritik an diesen Praktiken, an den Praktiken, an den Artefakten und an den Resultaten, und eben verschiedene Entscheidungen führen zu verschiedenen Effekten. Ja, und das sozusagen, ob ich jetzt meinen, sozusagen ein Beispiel, mit dem ich mich besser auskenne, ob ich jetzt meinen Algorithmus für Recommender-Systeme so oder so bastel, hat nicht nur unterschiedliche Ergebnisse, was ich für Resultate bekomme, sondern geht gegebenenfalls auch mit verschiedenen Usern, also sozusagen muss man in die Details dann gehen, das haben wir jetzt auch nicht gemacht, war ja auch nicht der Vortrag, aber das hat verschiedene Effekte auf Inhalte, auf Personen und so weiter. Was nicht heißt, dass da irgendjemand intendiert, irgendjemand diskriminieren will, das war nicht der Punkt, aber die Entscheidung, wie ich was formalisiere, wie ich was sozusagen festlege, hat Effekte, und darauf wollten wir so ein bisschen raus, und dass es eine wichtige Komponente wäre, Kompetenzen dazu zu schaffen. Und das wäre total super, wenn es...
Also ist ein Anliegen jetzt, aber schauen wir mal, ich meine, wir arbeiten auch mit den Leuten, die Also wir arbeiten ja auch mit den Leuten, die aus der Verwaltung kommen, mit den Journalisten, der erste Schritt überhaupt schauen, welches Niveau haben die überhaupt, wie können die mit Daten überhaupt umgehen, und der Datenjournalismus in Österreich ist ja sehr unterentwickelt, also wirklich, WikiLeaks wäre in Österreich, glaube ich, nicht möglich gewesen, aber es hängt natürlich auch von denen ab, aber es geht um diesen Effekt zu lernen, wie arbeite ich mit den Daten.
Ich habe noch eine Frage an den Fachmann für eine Unterscheidung, weil wir reden jetzt sozusagen die ganze Zeit von Daten und was man rausholt davon, aber da gibt es ja zumindest zwei sehr unterschiedliche Verfahrensweisen. Das eine ist das, was wir gesehen haben im ersten Vortrag. Ich habe systematisch erfasste Daten, die fassen zusammen Fahrradfahrerinnen, geografische Location, Tageszeit, Wetterbedingungen. Das sind sozusagen die konstitutiven Daten, die da erhoben werden. Und wenn ich das mal habe, dann kann ich das Ding so darstellen, dass ich sage, okay, wo haben die stattgefunden? Und dann gibt es ein Change of View, das ist das, was bei Datenbanken normalerweise passiert. Und dann habe ich die Wetterbedingungen. Und dann kann ich quasi auf der Basis dessen, was schon alles erfasst ist, kann ich die Betrachtungsweise wechseln und kann die Betrachtungsweisen gegen einander ausspielen und kommen möglicherweise zu interessanten Resultaten, wie zum Beispiel, dass es immer zur Dämmerung an dieser Stelle zu einem Problem kommt. Das steckt sozusagen schon drinnen in den Daten. Es gibt so eine zweite Art, die wir noch nicht wirklich besprochen haben, aber die auch so ähnlich klingt, und das ist statistische Datenauswertung. Das ist, wenn jemand Wählerbefragungen macht, muss ich erst nicht sagen, das passiert ja gerade nicht primär auf einer Datenbank, sondern da lassen wir bestimmte Statistikprogramme drüber fahren, die ganz andere Voraussetzungen machen, die einen viel größeren Unsicherheitsfaktor haben, wo das, was nicht ausgewiesen ist, die jeweils klugen Hypothesen sind, wie man zu etwas kommt. Also Google, die Page-Formel, der Page-Kalkül vom Google ist ein schönes Beispiel, das unterscheidet sich ja. Das muss man, also was man aufgrund eines Google-Kalküls oder einer Wahlvoraussage kriegt, unterscheidet sich ja prinzipiell oder also scheint mir prinzipiell von dem, was man rauskriegt, auf der Basis der Auswertung von Kategorien, die in einer Datenbank schon drinnen sind. Macht das einen Unterschied?
Was du gemeint hast vorher, also eigentlich ist Wählerauswertung nichts anderes als eine Auswertung von geografischen Daten oder halt anderen Daten. Es hängt davon ab, wie ich den Code schreibe und was ich impliziere mit dem Code. Also wenn ich zum Beispiel mit Sora spreche, die ja sozusagen immer solche Wählerprognosen machen, die haben natürlich eine Formel entwickelt über Jahre mit ihrer Erfahrung und mit vielen Untersuchungen. Und das ist natürlich ihr geistiges Eigentum und das legen sie nicht dar, wie sie zu den Daten kommen. Ja? Aber sie implizieren natürlich was durch die Arbeit, die sie gemacht haben.
Aber das, was ich sagen will, wenn ich es von Chicago sage, gibt doch einen Unterschied, ob ich auf der Basis von vorhandenen, erhobenen Daten verschiedene Darstellungen anbiete, nach Wetter oder Person und wenn ich eine Prognose mache, wie viele Leute sterben werden im nächsten Jahr in Fahrradunfällen, das hat doch eine unterschiedliche Begründung, das ist eine unterschiedliche Praxis dabei. Die Formel, die mich dazu führt, zu sagen, im nächsten Jahr werden so und so viele sterben, die kriege ich ja nicht aus der Datenbank, zum Unterschied davon, dass ich die Darstellung, wo sind zu welchem Zeitpunkt Leute gestorben, die kriege ich aus der Datenbank direkt.
Also ich meine, im Grunde, was du jetzt ansprichst, ist eine ganz basale statistische Unterscheidung zwischen deskriptiver Statistik und inferentieller Statistik. Also das ist jetzt kein spezielles Charakteristikum von Datenbanken oder Open Data oder irgendwas, sondern es ist einfach die Frage, begnüge ich mich damit, deskriptive Statistik zu machen, mit den Sachen, die schon drinstehen, oder will ich Schlüsse ziehen, die über das hinausgehen? Wenn ich Wahlprognosen mache, dann mache ich genau das und du hast dann natürlich eine andere Unsicherheit. Ja. Man kann natürlich sagen, dass in Zeiten von ein zweites Schlagwort Big Data, kann man sich fragen, wann diese Grenzen anfangen zu verschwimmen. Da wird es wieder spannender. Aber prinzipiell ist das Beispiel, das du gemacht hast, eine ganz klare Unterscheidung. Da gibt es eine andere Unsicherheit und du musst damit Konfidenzintervallen berechnen und so ist es halt. Ne? Aber das ist ein statistisches, inhärentes Phänomen. Spannend wird die Frage, was passiert, wenn sozusagen die Menge an Daten so groß wird, dass diese Grenze zwischen deskriptiver und inferentieller Statistik verschwimmt. Da wird es wieder spannend. Aber nicht bei dem prinzipiellen Unterschied. Das wäre jetzt sozusagen, wenn ich deine Antwort vielleicht wahrscheinlich vorweggenommen habe. Aber.
Du hast eher ein Mikrofon. Gib das mal da weiter.
Ich wollte jetzt sagen, meine Hoffnung wäre, dass sozusagen durcheinanderreden, damit ein bisschen einzudämmen. Das hat aber eh nicht funktioniert.
Wir halten uns sehr gut an ein Regelwerk, das schon vorgegeben ist durch lange Kultur.
Wir müssen nur mehr höflich sein. Aber ich meine, ähnliches Beispiel hätte ich jetzt genannt. Ich meine, ich habe versucht, wo ich wohne, den Schulweg meiner Kinder zu überprüfen, ob der sicher ist oder nicht. Bekommen habe ich von der... Es gibt eine Institution, so allgemeine Unfallzentralanstalt, keine Ahnung, die Daten erheben mit der Polizei. Und da habe ich natürlich ein Wahnsinns-Excel-Sheet bekommen mit allen möglichen und Feuchtigkeit der Fahrbahn und Wahnsinn. Ja, nein, es gibt's. Ja, man muss halt nur mir hat es ungefähr 2 Wochen gebraucht, bis ich genau gewusst habe, welche Codes was bedeuten. Aber im Prinzip, was ich dann gemacht habe, war nichts anderes. Ich habe halt hergenommen die Rohdaten, die sie mir geliefert haben, und habe mir angeschaut, zu welcher Tageszeit, zu welcher Uhrzeit, passieren Unfälle, weil das eine wichtige Straße ist, wurscht. Aber und habe dann versucht, eine Prognose abzuleiten. Ich habe das natürlich alles per Hand gemacht, also ohne Computer jetzt, aber habe natürlich dann eine Prognose gemacht, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Jahren mit Verkehr und so weiter. Was ich jetzt nicht alles korrekt, was ich gemacht habe, aber bin dann draufgekommen, eigentlich die Lösung, die jetzt dort ist, obwohl sie ausschaut, als würde sie wahnsinnig gefährlich sein, eigentlich ganz okay ist. Ja? Man darf halt nicht nach 6 am Abend und vor 6 Uhr in der Früh werden können die Autos da anders fahren, darf man die Kinder nicht alleine gehen lassen. Aber in dem Sinn habe ich auch eine Art Prognose daraus entwickelt. Aber es war ein interessantes Phänomen, also für mich, was objektiv gefährlich ausschaut, aber mit den statistischen Daten habe ich das sozusagen, oder zumindest habe ich mich beruhigt.
Wobei die Ableitung eher eine Handlungsableitung war und weniger eine Prognose auf die Zukunft. Ja, ne? Also dementsprechend war es eigentlich nicht der Schluss der Inferenz, sondern eine Ableitung von der Handlung von der deskriptiven Statistik.
Also danke dir sehr für diese Klärung von sozusagen diagnostischer und prognostizierender Statistik. Wenn das so ist, dann habe ich eine Tendenz zu sagen, also prognostizierende Statistik, das ist ja das, was wir immer schon gehabt haben im Wetterbericht, ja. Und seit es Wettervorhersagen gibt, haben wir diese Art von Prognosen, die sind halt ein bisschen schärfer und weniger scharf. Das hat eigentlich mit Datenbanken so nichts zu tun. Die deskriptive Statistik, die wiederum hat auch mit Daten, also die hat mit Daten relativ wenig zu tun, nämlich im Sinn von diesen Views, im Sinn davon, dass du in Tabellen erfasste Sätze, sozusagen Informationsbits, entsprechend unterschiedlich aufbereiten kannst. Das ist ja keine Frage der Statistik, sondern das ist eine Frage des Manipulierens mit vorhandenen Tabellenstrukturen.
Ja, nochmal, aber die Prognose war ja genau nicht der, also sozusagen, es ging mir nicht um die Zeitlichkeit. Also sozusagen der Unterschied zwischen deskriptiver und inferenter ist nicht eine Zeitlichkeit, sondern es geht darum, ob du von einer bestimmten Menge an Daten, also ob du von einer Stichprobe Schlüsse machst auf eine Gesamtheit. Ja. Das ist der Kern. Es geht nicht um sozusagen die Voraussage. Man kann natürlich Voraussagen machen, du kannst auf der Basis vorhandener Wetterdaten sozusagen Schlüsse ziehen auf eine Gesamtheit von Wetterdaten oder auf eine zukünftige Wetterlage. Ja? Aber der Unterschied zwischen Inferenz und deskriptiver Statistik ist nicht sozusagen die Prognose, sondern die Erschöpfung. Also hast du sozusagen all die Daten, die du brauchst. Ja? Und der Witz ist aber, bei großen Datenbanken oder bei Big Data verschwimmt das irgendwann. Und da wird es spannend. Ja? Eine Kernunterscheidung der Statistik, die sozusagen ganz inhärent ist, nämlich zwischen diesen beiden Verfahren, fängt an zu verschwimmen, wenn das ganz, ganz groß wird.
Weil schon so viele Daten drin sind.
Ja, weil die Verfahren nicht mehr passen.
Ja, genau. Ja, jetzt haben wir folgenden Zustand. Wir sind von einer Debatte von Open Data zu Fragen der statistischen Erhebung gekommen und die ersten Gäste der Buchpräsentation trudeln ein und fragen sich wahrscheinlich gerade ein bisschen, wo sie gelandet sind. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir vielleicht zu einer Abschlussrunde kommen und fragen, ob das Publikum noch etwas fragen möchte. Es wirkt so. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr da wart und auch bei den vortragenden DiskutantInnen für sehr produktive Vorträge und eine spannende Diskussion und ladet alle ein, zu dieser Buchpräsentation zu bleiben, die thematisch ja sehr gut passt und in circa einer halben Stunde beginnen wird. Ja, danke.